SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Was haben Ottfried Fischer, Hardy Krüger, Romy Schneider, Peter Graf, Konstantin Wecker und Uli Hoeneß gemeinsam? Sie alle vertrauten einem Anwalt, der sie verteidigte und vor Gericht für ihre Rechte stritt. Zu Gast ist einer von Deutschlands prominentesten Strafverteidigern, Steffen Ufer. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Ufer, Sie sind jetzt 76, da genießen andere schon seit einem Jahrzehnt ihren wohlverdienten Ruhestand. In Ihrem Fall ist es, glaube ich, eher ein Unruhestand. Wie viele Mandanten betreuen Sie heute noch?
Ich würde mal schätzen, dass es immer noch so zwischen 100 und 200 im Jahr sind.
Wie schwer fällt es Ihnen, ein Mandat abzulehnen?
Es fällt mir eigentlich immer noch schwer, weil ich habe mit dem Bossi die Dinge gelernt. Der war auch
Rolf
relativ
Bossi,
am Anfang.
Mit dem waren Sie in der Kanzlei zusammen.
Ja, ich bin da reingestolpert und da gab es nur einen jungen Zivilanwalt und ihn. Und er war aber auch gerade im Aufstieg. Und bei ihm galt das Prinzip, man kämpft um jedes Mandat und versucht es auch um fast jeden Preis zu halten. Und das habe ich eigentlich auch verinnerlicht. Psychopathen versucht man zu vermeiden, weil man den Leuten nicht wirklich helfen kann. Die wollen dann auch, weil sie ja sich nicht für krank halten, nicht zum Psychologen oder zum Psychiater gehen. Ich möchte niemanden haben, der einem Kind irgendwas angetan hat, egal was, egal wie, egal warum. Wenn er psychisch schwer krank ist, dann würde ich auch lieber sagen, nur bei schwerster Erkrankung will ich dafür kämpfen, dass man ihn als Kranken akzeptiert und eben einweist. Aber ich würde niemals dann irgendwie eine Konfrontation mit irgendwelchen Kindern oder jungen Menschen suchen.
Sie haben schon genug Elend gesehen in Ihrem Leben.
So ist es.
Sie sagen ja in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, über Ihre spannendsten Fälle, nicht schuldig. Wenn Sie eines Tages in den Ruhestand gehen sollten, dann nicht alleine. Ein Trickbetrüger, den Sie schon lange betreuen, hat Ihnen gesagt, sag mir, wenn du in den Ruhestand gehst, dann höre ich nämlich auch auf. Wie lange vertreten Sie den schon vor Gericht?
Ich würde sagen 40 Jahre.
Oh, das ist ein langer Kunde, ja.
Immer wieder. Aber es ist natürlich das höchste Lob, was man bekommen kann, wenn einer sagt, wenn du aufhörst, dann höre ich auch auf. Also einer, der nun eigentlich auf der anderen Seite steht, ja.
Aber wenn jemand 40 Jahre sowas macht und Sie den wiederholt vertreten haben, sagen Sie denen dann nicht hinter verschlossenen Türen, jetzt hör doch endlich mal auf mit dem Mist?
Das hat man natürlich oft versucht und das ergab sich auch immer wieder mal aus Urteilen. Man hat ja nicht immer nur Freisprüche bekommen, sondern ich habe ihm häufig auch Bewährungen verschafft und die hat er dann auch durchgestanden. Da hält man natürlich so einem Menschen auch eine Moralpredigt und sagt, du willst ja nicht hier jetzt 2 Jahre eingesperrt werden. Also du musst jetzt mal zumindest über Jahre Ruhe geben und dann vielleicht kapierst du es, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass sich nicht wirklich lohnt, wenn man überlegt, was du für ein Risiko hast, was du für ein Honorar bezahlst. Am Schluss hat sich die Tat vielleicht überhaupt nicht gelohnt.
Wenn man Ihr Buch liest, hat man den Eindruck, eine kleine Schwäche für Betrüger haben Sie schon, oder?
Manche Betrüger sind sehr sympathisch, die sind lustig. Und dieselbe Schwäche, die ich dann für diese Leute habe, die teile ich dann mit dem Richter oder häufig sogar mit dem Staatsanwalt, weil das sind dann immer eher groteske Geschichten.
Über welchen Betrüger mussten Sie selbst mal richtig schmunzeln?
Ja, ich hatte einen, der es absolut nicht lassen konnte zu betrügen und dem habe ich eben auch mal einen Vortrag gehalten. Da habe ich gesagt, Sie sind der weltbeste Verkäufer. Alles, was Sie anpreisen, können Sie verkaufen. Und zwar zu Bedingungen, die aberwitzig sind. Warum muss es denn immer gleich ein Betrug sein? Dann hat er mich so angeschaut, er hat immer geblinzelt mit einem Auge, hat er gesagt, wissen Sie, Herr Rechtsanwalt, ich brauche den Kitzel. Mir ist eigentlich ein Mergel auf die linke viel, viel lieber als 2 Mark, die ich auf die Reelle verdiene. Und hat dabei gelacht und so war er halt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Ufer, Sie haben ja ein Buch über Ihre langjährige Anwaltserfahrung und Ihre spannendsten Fälle geschrieben mit dem Titel Nicht schuldig. Und darin sagen Sie, es gibt keinen Promi-Bonus, sondern einen Promi-Malus. Sprich, als Promi wird man eher noch härter verurteilt, denn als Nicht-Promi. Wieso ist das Ihrer Ansicht nach so?
Das ist einfach so, weil jeder Staatsanwalt, jeder Polizeibeamte möchte sich nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass er einen Prominenten zu gut behandelt hat. Er will sich auch, sage ich jetzt einmal etwas flapsig, ein Skalp von einem Prominenten gerne an den Gürtel hängen. Das heißt, er will derjenige sein, der nun hier einen Promi zur Strecke gebracht hat. Das ist die Motivation bei den Verfolgern, Polizei, Steuerfahndern, Staatsanwälte. Aber auch bei den Richtern ist es eben so, dass die dann schauen und sich überlegen, wie steht mein Urteil in der Allgemeinheit da. Und die Allgemeinheit erwartet eigentlich auch immer, dass da nun ganz besonders bestraft wird, damit abgeschreckt wird und damit es eben nicht heißt, man lässt die Großen laufen und packt nur die Kleinen. Es gibt einen Kollegen, der vor kurzem eine Recherche gemacht hat, mal ob Promis wirklich einen Malus bekommen. Und der hat es wissenschaftlich bestätigt, die Promis schneiden im Vergleich zum Normalbürger, wenn sie mal in so eine Sache geraten, deutlich schlechter ab.
Uli Hoeneß, Ihr letzter Mandant, hat er schlechter abgeschnitten?
Uli Hoeneß hat definitiv insoweit schlechter abgeschnitten, als er letztlich der einzige deutsche Steuerhinterzieher war und ist, der nach einer Selbstanzeige im Gefängnis gelandet
haben
ist.
Haben natürlich auch nicht viele in so einer Höhe Steuern hinterzogen, 30
spielt
Millionen.
Überhaupt keine, die Höhe kann man überhaupt nicht hier einbeziehen, weil die ist eher fiktiv, weil er durfte für seine Aktien und Zockereien und Devisenzockereien seine Verluste nicht absetzen, wie die Dinge aufkamen. Die Gewinne musste er aber versteuern. Und insoweit hat er Geld, was er nie bekommen hat, hier an Steuer bezahlen müssen, hat insgesamt weit über 30 Millionen bezahlt, inklusive Kirchensteuer, die ja freiwillig ist. Da hat er sich nichts nachsagen lassen. Also die Summe spielt hier eigentlich keine Rolle. Es ging mehr um die grundsätzliche Frage, ob man eine Selbstanzeige akzeptiert, auch wenn sie schlecht gemacht ist. Und ich habe von vielen Steuerfahndern, zum Beispiel in Düsseldorf, gehört, den Uli Hoeneß, den mögen wir nicht, weil er unsere Spieler hier wegkauft, bei Gladbach oder Schalke oder wo immer. Aber sonst als Person mit der Lebensleistung, der war Weltmeister, der war Europameister, der hat aus dem FC Bayern was Irres gemacht und der ist auch sozial unterwegs wie kein Zweiter. Er hat so und so viel Vereine vor der Pleite bewahrt und hilft jedem, der zu ihm kommt. Und der ist einfach kein schlechter Mensch. Den hätten wir nie eingesperrt. Wir hätten ihm so viel Geld wie möglich abgenommen und auch Strafzahlungen natürlich obendrauf. Aber ins Gefängnis, wozu eigentlich?
Aber Sie haben ja dafür gesorgt, dass er schnell wieder rauskam.
Ja, relativ, ja.
Ich nehme an, Sie sind großer Bayern-Fan, oder?
Ich bin Bayern-Mitglied und großer Bayern-Fan seit Kindheitstagen, weil mein Vater war für 1860 und wir hatten immer ein bisschen kontroverse Beziehung und nachdem er für 60 war, war für mich klar, dass ich Bayern-Fan wurde und das bin ich mit Begeisterung und natürlich fällt es auch leicht, Bayern-Fan zu sein, wenn man für einen Verein ist, der eigentlich immer gewinnt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Ufer, Sie haben zahlreiche Promis verteidigt. Konstantin Wecker in seinem Drogenprozess zum Beispiel. Otti Fischer haben Sie ebenfalls verteidigt, nachdem ihn Prostituierte heimlich beim Sex gefilmt und das Video dann an Journalisten verkauft hatten. Und Otti ist ja bekannt für seinen im wahrsten Sinne des Wortes pfundigen Humor. Hatte er den in dieser Situation noch?
Ich habe ihn immer nur lustig erlebt. Wir haben immer noch Kontakt.
Also trotz dieser Geschichte, die war für ihn ja schon auch bitter.
Die Geschichte war für ihn bitter. Dass man die Sache so öffentlich macht, war letztlich seine Entscheidung. Er ist gekommen, hat gesagt, was soll ich machen? will den Namen ruhig nennen, weil es ging ja um die Bild-Zeitung, für die ich noch nie was übrig hatte. Und er kam und sagt, ja, die haben offensichtlich da ein Schmuddelvideo aufgekauft und jetzt wird meiner Agentin angeboten, man würde es im Giftschrank lassen, wenn er bereit wäre, mehrere Exklusivinterviews zu geben. Und die hat ihm dann geraten, doch diese Interviews zu geben und das hat ihn aber fürchterlich geärgert. Und er hat gesagt, die haben mich gezwungen, hier in dieser Form zu kooperieren und da so ein Schmuddelvideo überhaupt zu kaufen für 3000 Euro, für das man ja keine normale Verwendung hat, das kann man nur als Druckmittel, als Nötigungs-, als Erpressungsmittel verwenden. Das war eine Schweinerei und ich habe ihn bestärkt, eine Anzeige zu machen, die auch von der Justiz durchaus engagiert aufgenommen wurde. Und am Schluss waren leider die Zeugen sehr schwach geworden, weil die eine optimale Betreuung vom Springer Verlag bekommen haben. Und die haben sich dann alle nicht mehr so genau erinnert oder sind nicht mehr gekommen zu den Verhandlungen. Und dann haben wir am Schluss irgendwann doch gesagt, jetzt machen wir Schluss und der soll eine Geldbuße bezahlen, der Journalist, und die Sache soll eingestellt werden. Sein Denkzettel hat er, weil er hier auch schon öffentlich an den Pranger gestellt wurde und die Methoden als solche verdammt worden waren. Lass mal es irgendwann mal nach 5 Jahren oder so gut sein.
Es war auf jeden Fall mutig von ihm, das öffentlich zu machen.
Aber nette Geschichte dabei. Ich habe den Otti von meiner Kanzlei zur Justiz gefahren, damit er da nicht durch alle Fotografen laufen musste. Hatten wir da so einen Hintereingang, durften auch in die Justiz-Tiefgarage. Abgesehen davon, dass er in mein Zimmer BMW, den ich damals hatte, nicht so recht reingepasst hat am Nebensitz, obwohl man ihn ganz nach hinten getan hat, ist jedenfalls der Gurt nicht zugegangen. Und dann sagt er, das kenne ich schon, das Geräusch, das wird zwar immer lauter, aber das hört irgendwann auf. Und dann sind wir am Aufzug bei der Justiz gelandet und er steigt mit ein und ich war mit drin und dann kam noch ein eher schlanker Justizwachtmeister und dann blieb der Aufzug stehen, weil der Aufzug offenkundig Übergewicht hatte und der Wachtmeister ist dann freundlicherweise ausgestiegen. Der Otti hat ihm freundlich auf die Schulter getippt und hat gesagt, geh, du musst abnehmen.
Herrlich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Leute mit dem Staranwalt Steffen Ufer. Sie haben in 50 Jahren Strafverteidigung Menschen vertreten, die alles Mögliche angestellt haben, bis hin zu mehrfachen Mördern. Wie viel Zeit Ihres Lebens haben Sie selbst hinter Gittern verbracht bei Mandanten?
Ich habe es mal so über den Daumen ausgerechnet. Ich schätze, dass ich auf fast 2 Jahre Gefängnis komme.
Können Sie also einiges anstellen, um das zu kriegen, ne?
Ja, mit Gefängnisbesuchen in eigentlich allen Gefängnissen bundesweit, überall, wo es ein Gefängnis gibt, bin ich im Laufe der Jahrzehnte mal gelandet und habe da irgendjemanden besucht und beraten. Und
Sie besuchen die Mandanten ja, glaube ich, auch nach der Verurteilung noch durchaus auch im Gefängnis.
Ja, natürlich.
Warum machen Sie das? Ihr Geschäftsverhältnis ist doch dann eigentlich beendet, oder?
Nein, es gehört schon mit dazu für einen Verteidiger, der was auf sich hält, dass er dann den Mandanten betreut und dass er ihm verhilft, nun möglichst bald aus der Haft zu kommen, um dass er eben an sich arbeitet und an seine Familie denkt, dass man ihm wirklich klar macht, was er für eine Chance noch hat und dass er sie nutzen soll. Und manche Leute muss man auch trösten und buchstäblich vor dem Suizid bewahren.
Kann Ihre Erfahrung nach jeder zum Mörder werden?
Ich sage, es kann jeder zum Mörder werden, je nachdem, wie die Dinge laufen. Jeder vielleicht nicht. Menschen, die das Glück haben, sich schnell abzureagieren, indem sie schimpfen, schreien, irgendeine Form gelernt haben, wie sie Probleme lösen erstmal. Aber die Leute, die alles in sich reinfressen, die nicht in der Lage sind, Demütigungen entsprechend zurückzuweisen, dann auch mal zu schimpfen, zu explodieren, die sammeln dann über die Jahre so viel an, dass sie dann wirklich ein Fass sind, wo noch ein kleiner Tropfen genügt, um alles zum Überlaufen zu bringen, die dann in der Lage sind, ihren besten Freund zu töten oder ihre Frau zu töten. Das ist ein sehr häufiger Fall gewesen, den ich erlebt habe. Und es waren immer die Schwachen, die Unterlegenen, die diese Art von Totschlag dann begangen haben.
Die wahrscheinlich dann auch selber völlig betroffen sind von dem, was sie gemacht haben.
Die sind völlig verzweifelt von dem, was dann geschehen ist und kommen damit nicht klar. Viele versuchen ja auch, sich dann selbst zu töten. Da erlebt man Dinge, man eben auch die Höhe des Affekts ablesen kann an der unglaublichen Dynamik, mit der so eine Tat begangen wird. Ich habe einen braven Handwerksmeister vertreten, der mit einer Frau zwei Kinder hatte, die dann irgendwann sich so innerlich von ihm gelöst hat und dann einen Freund hatte und ihn aber immer wieder gedemütigt hat. Und weil er an der Familie hing und an der Frau hing, hat er das Jahre hingenommen. Und dann hat sie ihm aber vorgegaukelt, sie hätte die Beziehung beendet. Und er hat sie aber eben noch mal quasi erwischt. Sie kommt zurück und er war mit dem Hund spazieren. Und es kommt nun zur Konfrontation im Hausgang. Und er hält ihr vor, du warst doch wieder mit dem zusammen. Und dann meint sie, sie kann sich wie immer bisher durchsetzen und sagt, ja, der ist einfach ein anderer Liebhaber, was willst du denn schon? Und dann hat er die Hundekette, die er noch vom Spaziergang in der Hand hatte, genommen, hat sie ihr durch den Hals gezogen, aber nicht nur durch den Hals gezogen, sondern sich gleich noch selber durch die Hände durch, ohne den Schmerz zu spüren in der Situation. Das heißt, die Erregung war bei ihm so extrem, der Affekt war so extrem, dass er überhaupt nicht mehr gemerkt hat, was hier wirklich passiert. Und wie er dann zu sich kam, war natürlich die Frau tot. Und er war einer derjenigen, der furchtbar unter dieser Geschichte gelitten hat. Ich habe ihm dann doch eine vergleichsweise gnädige Strafe verschaffen können. Und er hatte auch das Glück, dass die Kinder dann, die ihn ja kannten, sich irgendwann wieder zu ihm bekannt haben und zu ihm zurückgekommen sind.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben ja gerade gesagt, jeder kann zum Mörder werden. Sie haben zwei Söhne verteidigt, die ihren Vater bestialisch ermordet haben. Und Sie selbst waren mit diesem Vater sogar gut bekannt, man kann schon sagen befreundet. Sie kannten sich gut, er war nämlich Psychiater und Gutachter bei Gericht. Wieso haben Sie da die Verteidigung der Söhne übernommen?
Ich bin überraschend an einem Samstagmorgen vom Bruder dieses getöteten Psychiaters angerufen worden. Und der hat mich um ein dringendes Gespräch gebeten und es ginge um seine beiden Neffen und der Bruder wäre tot und der war ganz aufgeregt und ich habe gesagt, ja, ich komme sofort in die Kanzlei, wir können uns gerne da unterhalten. Und dann erzählt er mir die unglaubliche Geschichte, dass da seine Neffen den Bruder aufgelauert hatten und ihn mit Messern, mit Schlaginstrumenten, also in einem fürchterlichen Overkill getötet hatten. Und er sagt aber, ich stehe zu den Neffen. Ich weiß, mein Bruder ist mindestens borderline schizophren gewesen. Der war ein Haustyrann schlimmster Sorte. Der hat auch meine Schwägerin geschlagen. Der hat die Kinder in ständige Angst versetzt und so hat sich's dann auch rausgestellt.
Sie waren ja mit dem auch ein Bier trinken gewesen durchaus auch oder haben mit dem oft auch geredet.
Ich habe mit dem
gar nichts aufgefallen.
Ich habe diesen Psychiater kennengelernt und ich habe ihn bei der Justiz eingeführt. Der hat dann Gutachten, hunderte von Gutachten erstattet. Äußerst einfühlsam. Er war ein hervorragender Gutachter, aber er hatte eben ein zweites Gesicht. Zu Hause hat er den absoluten Herrscher gespielt, die Frau geschlagen, die Frau in einer Form gedemütigt, auch mit anderen Frauen unvorstellbar ist und eben die Kinder so in Todesangst versetzt und eben auch in die Angst versetzt, dass er die Mutter ganz umbringen könnte, dass die am Schluss keinen Ausweg mehr gewusst haben. Zumal er immer gesagt hat, wenn ich höre, dass irgendwas das Haus verletzt, dann bringe ich euch sowieso um. Also die wussten nicht, an wen sich wenden sollten und am Schluss dann einfach hier zu dieser Selbsthilfe, zum Messer und zu diesen Waffen gegriffen und haben ihn getötet, haben natürlich sofort dann die Polizei angerufen und beide haben am Schluss eine Bewährung bekommen, obwohl der Staatsanwalt geschäumt hat und 6 Jahre wollte wegen Mordes, aber das Gericht war sehr vernünftig und verständig und waren zwei arme Burschen, hochintelligent. Der eine hatte bei Deutschlandforsch den allerersten Preis gewonnen in Chemie. Beide haben ein 1er-Abitur gemacht. Und ich habe mit einem dann auch später noch Tennis gespielt. War so ein Sportler, waren nette Burschen, denen man nur als Insider, der ich ja war, angemerkt hat, dass sie da noch dabei sind, ein Trauma zu verarbeiten.
Was ist denn aus denen später geworden?
Die sind beide beruflich erfolgreich gewesen, weil sie ja hervorragende Examiner. Also die haben einen anderen Namen angenommen, die Mutter auch, die war ja Lehrerin und die sind weit weggezogen und ja, ob sie die Geschichte ganz verarbeitet haben, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man sie ganz verarbeitet hat, aber doch so weitgehend verarbeitet und verdrängt, dass sie normal leben können, glaube ich schon. Zumal es eben eine Geschichte war, die in der Jugend war. Und dann hat man doch noch mehr Entwicklungspotenzial, auch für Gewissen und all die Probleme, die man da im Kopf haben könnte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben mit einem Fall, den Sie hatten, wirklich Rechtsgeschichte geschrieben. Das war der Fall Jürgen Bartsch, der in den 60er Jahren 4 Kinder bestialisch ermordet hat. Das erste Kind hat er umgebracht, als er gerade mal 15 Jahre selbst war. Der Öffentlichkeit galt er damals als der leibhaftige Teufel, wurde verurteilt zu lebenslänglich Zuchthaus und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Wer hat Sie damals beauftragt, Revision gegen das Urteil einzulegen?
Ja, Bossi und ich wurden beauftragt von den Eltern. Es waren Adoptiveltern. Ich erinnere mich noch, wie die Mutter kam und eben gesagt hat, der Junge hat doch auch eine Seele. Was sie gemeint hat, es wurde dann deutlich, dass bei ihm halt wohl in der Entwicklung alles schiefgelaufen war, was überhaupt nur schieflaufen konnte, wobei sie eine der Mitverantwortlichen für diese Fehlentwicklung war.
Was war denn schiefgelaufen bei ihm?
Die Mutter hatte Tuberkulose während der Schwangerschaft, ist auch alsbald verstorben. Er ist dann von Kinderheim zu Kinderheim gekommen, weil es eben in der Nachkriegszeit war, wo nichts funktioniert hat. Und war vielleicht bei 90 verschiedenen Pseudomüttern. Dann ist er adoptiert worden von diesem Metzgers-Ehepaar Bartsch, die Mutter, die Dominante war, die wollte eigentlich eine Tochter haben. Man wollte auch nicht, dass bekannt wird, dass hier das Kind adoptiert ist. Der ist da mehr oder weniger im Keller gehalten worden, in diesem Haus in Essen. Lange Zeit durfte er nicht mit anderen Kindern spielen. Und wie man ihn dann doch in die Schule schicken musste, hat ihn die Mutter so mit Pink-Kleidung und einer Frisur, die zum Mädchen gepasst hätte, in die Schule geschickt, was natürlich dazu geführt hat, dass er zum extremen Außenseiter wurde, der verprügelt wurde und mit dem die Kinder die übelsten Streiche gespielt haben. Und dann hat dieses Ehepaar beschlossen, eine zweite Metzgerei zu eröffnen und hat den Jungen in ein katholisches Kinderheim gesteckt, in dem grauenvolle Verhältnisse geherrscht haben. Die Kinder sind mit Stuhlbeinen geschlagen worden. 50 Leute in einem Schlafsaal, beaufsichtigt primär von einem ganz üblen Pater Pütz, der ein feister pädophiler Pater war, der am Abend als Gute-Nacht-Geschichte die Geschichte vom französischen Ritter Gilles de Rais den Kindern vorgelesen hat. Geschichten, die davon handelten, wie dieser Ritter auf grausamste Weise Kinder missbraucht, getötet, enthäutet hat.
Also was Jürgen Barth später dann auch getan hat.
Und dieser Pater hat den Jürgen auch als erster dann sexuell missbraucht. Ich habe ihn im Prozess ein paar Stunden rösten können auf dem Zeugenstuhl. Aber jeder hat es ihm gegönnt, weil er war der übelste Mensch, der hier die Weichen für diese spätere vermeintliche Bestie am schlimmsten gestellt hatte.
Sie haben das aufgerollt. Sie haben diese ganzen psychologischen Sachen aufgerollt und haben es bewirkt, dass Jürgen Bartsch in eine Psychiatrie eingewiesen wurde stattdessen und behandelt wurde.
Alle Psychiater, die neu dazukamen in diesem zweiten Prozess, haben gesagt, der Jürgen ist durch diese schwere Entwicklungsstörung jedenfalls entweder gar nicht schuldfähig oder jedenfalls vermindert schuldfähig. Das, was ich hier in wenigen Punkten aufgezeigt habe, beweist, meine ich, dass manche Leute schon wirklich nur Unglück haben von der Geburt noch im Mutterleib an bis
zu seinem Tod. Er ist ja auch gestorben. Er wollte sich kastrieren lassen, um dieses Verlangen, das er da offensichtlich hatte, auszuschalten und ist dann durch einen Fehler des Narkosearztes letztlich gestorben. Haben ja viele gesagt, es war bestimmt Absicht.
So ist es, aber es war keine Absicht. Es war ein Trunkenbold, dieser Anästhesist, der nur noch in diesem Nervenkrankenhaus tätig werden durfte. Und so nach dem Motto, da spielt es keine Rolle. Und der hat dem Jürgen versehentlich die zehnfache Menge Narkosemittel gegeben. Und wir haben erreicht, dass er dann wenigstens nicht mehr praktizieren durfte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wieso, Herr Ufer, sind Sie Anwalt geworden?
Ja, mir hat schon Spaß gemacht zu argumentieren. Früher, das war in der Schule schon so. Und deshalb habe ich auch den Rat bekommen, doch Jura zu studieren. Aber das Strafrecht hat mich dann eben schnell fasziniert, weil wir einen hervorragenden Strafrechtslehrer hatten an der Uni, der die Dinge wunderbar darstellen konnte, auch darstellen konnte, dass es da um Menschen geht. Und da wurde mir natürlich frühzeitig klar, dass mich nicht interessiert, ob die Firma A von der Firma B jetzt Geld bekommt oder nicht bekommt. Aber dass ich beim Bossi gelandet bin, war rein zufällig. Als Referendar, wie gesagt, bin ich da reingestolpert, weil er einfach der Nächste war vom Justizpalast aus. Der war 100 Meter weg und dann haben wir uns vertragen gleich. Er hat mich gefragt, ob ich Fremdsprachen kann. Da habe ich gesagt, ja.
Sie waren in den USA gewesen als Austauschschüler.
Ich war als Austauschschüler in den USA. Ich kann gut Englisch und passabel Italienisch, Französisch und so. Also oder Spanisch auch. Ich kann mich da überall jedenfalls für die Knastbesuche helfen. Und er hatte einen Haufen amerikanische Soldaten zu verteidigen. Und das habe ich dann gleich nach ein, zwei Wochen übernommen, habe ihm da immens helfen können und hat eine einmalige Chance bekommen.
Sie haben ja auch in Amerika selbst verteidigt. Ganz spektakulär damals der Prozess um zwei deutsche Staatsbürger, um die Brüder Lacron, die zum Tode verurteilt wurden schließlich. Sie haben versucht, die Todesstrafe zu verhindern. Die hatten einen Raubüberfall begangen, bei dem ein Bankangestellter ums Leben kam. Wie lange saßen die beiden da schon im Gefängnis in den USA, bevor sie mit ihnen in Kontakt
kamen? Ich habe die beiden leider nicht verteidigen können, sondern die sind von einem Verteidiger vertreten worden, der selber darum gebeten hatte, entbunden zu werden, weil er Alkoholprobleme hat, abgelehnt, weil er auch Kokain nimmt, abgelehnt. Das in Süd-Arizona ist das damals gang und gäbe gewesen. Die wollten die beiden nur schnell verurteilen. Die hatten ja mit einer Spielzeugpistole eine Bank überfallen und sind von dem Manager da hingehalten worden, der gesagt hat, ich bringe den Tresor nicht auf, da brauche ich noch einen zweiten Mann und den muss ich anrufen. Und haben eine Stunde diskutiert und dann trat der plötzlich dem einen der beiden späteren Angeklagten in den Unterleib und da lag am Tisch ein Brieföffner Und mit dem hat er dann wild auf den eingestochen und der ist daran verblutet. Der zweite hat eigentlich gar nichts gemacht und die hatten auch nur eine Spielzeugpistole dabei, also hätten gar nichts tun wollen. Und das war ein Kinderüberfall, den die mit 17, 18 Jahren begangen hatten und dafür saßen die dann 14 bis 15 Jahre in der Todeszelle und sind dann auch hingerichtet worden.
Aber Sie haben die auch besucht in der Todeszelle, ne?
Ich habe die besucht, ich habe noch andere Mandanten gehabt da, die diese Todeszellen, das war ein riesiger Trakt, ein riesiger Käfig, so wie im alten amerikanischen Film. Alles Gitter, alles offen und so weiter. Da gab es noch irgendwie Sozialkontakte. Und da hatte ich auch zwei deutsche Brüder, an die ich über die Mutter aus Düsseldorf vermittelt worden war. Und die habe ich besucht und die haben dann gesagt, kümmern sich doch besser um die beiden anderen, sind viel jünger als wir und denen droht möglicherweise eine schnelle Hinrichtung. Und dann habe ich mich eben um die gekümmert und zusammen mit amerikanischen Anwälten versucht, eine Begnadigung zu erreichen. Es ist mir gelungen, am Schluss den deutschen Botschafter, die Claudia Roth und Gott und die Welt, da nach Arizona in dieses Gefängnis, wo die Anhörung stattfand, zu bringen. Und es haben sich viele Leute eingesetzt. Es ist mir sogar gelungen, den Kanzler Schröder noch zu mobilisieren, der die USA verklagt hat, weil die einen tödlichen Fehler in dem Verfahren begangen hatten. Die hatten nämlich die deutschen Konsulate nicht verständigt, sonst wären die nämlich anständig verteidigt worden, hätten einen Verteidiger bekommen, was so nicht der Fall war. Leider hat der amerikanische Präsident dann gesagt, das darf uns nicht interessieren, das ist auch Sache der Bundesstaaten, wie die mit ihren Häftlingen umgehen. Und so kam es dann zur Hinrichtung. Der eine hat sich mit einer Giftspritze töten lassen, der andere hat sich sogar vergasen lassen, um gegen die Todesstrafe zu protestieren. Und der Kollege, mit dem ich auch engen Kontakt hatte, der da, wie das in Amerika üblich ist, der musste dabei sein bei der Hinrichtung, der hat gesagt, es war so schlimm, ich wäre auch beinahe mitgestorben. Also war ein fürchterliches Erlebnis und das hat mich also unglaublich belastet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Ufer, über Ihren Kampf in den USA gegen die Todesstrafe haben wir gerade gesprochen. In welchen anderen Ländern haben Sie sonst noch Mandanten verteidigt?
Ich habe mal in Frankreich mit einen Fall gehabt. Da war die Putzi von Opel betroffen. Die hatte da eher naiv. Die hatte ein großes Haus, Grundstück an der Côte d'Azur. Und hat dann Freunde gehabt, die haben da 2 Tonnen Haschisch anlanden wollen. Und da sind sie erwischt worden, haben alle erst zwischen 10 und 15 Jahren Strafe bekommen. Und in der Berufung Aix-en-Provence, da habe ich dann mithelfen können, sodass die Putzi da nur noch die halbe Strafe bekommen hatte. Und dann
Sie selbst hatten ja insofern auch Drogenerfahrung, weil Sie, glaube ich, mit Ihrem Auto mal eine Weile Drogen durch die Gegend gefahren haben, ohne es zu wissen, ne?
Ja, ich habe mal, es war ein Auto, das erste Auto, was ich meiner Frau gekauft hatte, war ein kleiner VW, den mir der Bruder eines Stadelheim-Insassen verkauft hatte. Und der Bruder war auch Tennislehrer, den kannte ich, harmloser Mensch, meinte ich. Und dann später stellte sich raus, dass in diesem Auto da ein größeres Päckchen Haschisch versteckt war.
Haben Sie das gefunden, oder?
Nein. Das Auto ist geklaut worden und die Diebe hat man dann erwischt und die haben also dann als Motiv, die wollten das Auto haben, weil sie an diesem Haschisch interessiert waren.
Also so wurden sie quasi, ohne es zu wissen, zum Drogenkurier.
So ist es, ja. Oder meine Frau.
Aber nichtsdestotrotz, Sie werden unserem Justizsystem trotzdem, hoffe ich, noch eine Weile treu bleiben.
Es macht mir noch immer Spaß. Mein Sohn und unsere Kanzlei macht primär Wirtschaftsstrafrecht, das heißt, wir helfen allen Bankern aus dem Schlamassel, was sie da in den letzten Jahrzehnten angerichtet hatten, besser rauszukommen. Aber ich werde weiter eher Leuten helfen, die normale, in Anführungsstrichen, Delikte begehen, ob das nun eine Trunkenheitsfahrt ist oder eben ein Totschlag an der Ehefrau oder umgekehrt. Ich habe auch schon viele Frauen vertreten, die ihren Mann getötet haben im Affekt. Und es ist immer schwerer zu verteidigen, ein weiblicher Affekt, weil Frauen müssen von der Natur her das eher heimtückisch machen und abwarten, also bis so ein Mann sich abwendet oder sogar schläft, weil sie natürlich im offenen Kampf wohl keine Chance hätten. Solche Dinge und natürlich ganz viele Betrug oder Pseudobetrugsfälle.
Aber Sie beschäftigen sich auch gern mit Kindern. Ich habe gehört, Sie sind leidenschaftlicher Großvater. Wie viele Enkel haben Sie?
Ich habe 4 Enkel und bin da wirklich leidenschaftlich dabei. Sowohl was alle Sportarten anlangt, wie auch Spiele. Aber jetzt sind sie halt auch in einem Alter, wo es mich trifft, jede Woche mal 1-2 Stunden mit den Hausaufgaben machen zu müssen und da irgend solche Dinge zu machen, die sie eigentlich nicht so gerne machen mit dem Opa. Aber ich versuche das dann auch immer etwas lustiger zu gestalten, sodass sie es eigentlich lieber mit mir machen als mit anderen.
Herr Ufer, ich habe noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich dachte, ich schenke Ihnen vielleicht was, womit Sie und Ihre Enkel Spaß haben, ja? Und womit Sie vielleicht das Interesse Ihrer Enkel an der Juristerei wecken können, nämlich das Spiel Das perfekte Alibi. Das gebe ich Ihnen jetzt mal rüber.
Okay,
da vielen Dank. Da geht es nämlich darum, durch Fangfragen herauszufinden, welcher von 2 Verdächtigen tatsächlich eine Straftat begangen hat und welcher nicht, und dann als Richter ein passendes Urteil zu fällen.
Okay, vielen Dank, vielen herzlichen Dank.
Viel Spaß dabei und alles Gute.
Danke.